Wunderschönen guten Tag hier im Radio X, wie jeden Mittwoch 16 bis 17 Uhr, das ABS-Magazin. Wir begrüßen euch heute einmal der Jan.
Hallo.
Und Ada ist hier am Mode, also dem sogenannten Mikrofon 1 dran. Und für euch, damit ihr jetzt noch genau wisst, wo ihr seid. Ja, ob wir den schnellsten Draht zur Welt haben, manchmal ja, manchmal nicht.
Das wird's heute zeigen.
Genau. Heute ist ein ganz besonderer Tag. Und zwar hatten wir eigentlich was ganz Tolles vorbereitet irgendwie, weil heute ist nämlich der
1. April.
April.
Ja, und heute haben wir uns vorgenommen, Fiktion und Realität zu einem untrennbaren Ganzen zerfließen zu lassen, auf das ihr gar nicht mehr wisst, was ist Wahrheit und was ist der 1. April.
Ja, und ich weiß auch noch nicht so genau. Also es wird bestimmt ein paar ernsthaftere Themen geben. Es wird,
sicherlich.
Ihr könnt natürlich auf unserer abs-magazin.de Seite auch auf den Chat gehen und während der ganzen Sendung, also jetzt bis 17 Uhr, immer wieder auf die Seite gehen, in den Chat und mal was aufschreiben, notieren, kritisieren oder vielleicht uns auch einen tollen Witz erzählen oder sowas.
Oh ja, da freuen wir uns natürlich. Und ich will mal so ein bisschen unser Themenspektrum umreißen, um welches es heute geht. Wir haben heute die neuesten Nachrichten aus aller Welt, Europa und Deutschland und Frankfurt für euch. Und die Themen werden von Grün Soße bis NATO, Ukraine, EZB, Google, eine unheimliche Mordserie in Deutschland. Also das Neueste, das Geheimste vom Allerfeinsten.
Absolut vom Allerfeinsten, ja.
Wochenlang recherchiert.
Genau, wochenlang. Also wir haben uns wirklich Mühe gegeben und es ging hoch und runter. Und haben uns gedacht, oh nee, das stimmt schon wieder nicht. Da müssen wir wieder neue
Fakten
schaffen.
Ja.
Ja, für euch, gleich geht's weiter. Vorab ein kleiner Song und bis gleich.
Ja, hallo, da sind wir wieder. Das ABS-Magazin, wie jeden Mittwoch von 16 bis 17 Uhr. Heute mit Nachrichten aus aller Welt zum 1. April. Das Feinste vom Feinen. Und damit fangen wir mit dem Thema an, welches wahrscheinlich die Hessen am meisten bewegt. Ja, welches sicherlich für Aufstände sorgen könnte. Denn die EU hat mal wieder in unser Leben eingegriffen. Besser gesagt in unsere hessischen lokalen Nationalspeisen, wie man das nennt.
Ja, ich meine, ich weiß gar nicht, was die EU mit den hessischen Speisen zu tun hat. Ehrlich gesagt. Verwirrt mich.
Erst haben sie unsere Gurken angegriffen und jetzt haben sie unsere grüne Soße angegriffen.
Ja.
Es ist echt dramatisch, was hier passiert. Und zwar aus der grünen Soße ist der Borretsch rausgecancelt worden und wird nun durch Rosmarin ersetzt. Das heißt, es müssen 130 Gramm Rosmarin in jeder grünen Soße-Packung jetzt drin sein, laut neuer EU-Verordnung.
Das ist sehr heftig.
Yes,
der Rosmarin, krass. Der gehört da gar nicht rein in die grüne Soße.
Ja, aber es ist irgendwie ein Streit zwischen den Italienern und den Deutschen, wem jetzt diese Nationalspeise zugerechnet wird oder diese hessische lokale Spezialität.
Aber jetzt mal ganz ernsthaft, ich meine, die Kräuter in Europa sind relativ ähnlich. Trotz allem gibt es natürlich den Thymian auch in Deutschland, aber der Thymian ist natürlich besser aus den südlichen Teilen Europas und schmackhafter, effektiver, konzentrierter als eigentlich dann irgendwie, keine Ahnung, der Borretsch.
Wobei, wir wollen hier ja bei Fakten bleiben. Ja, so, wir reden ja auch über Rosmarin.
Ah, ja.
Ja, ja. Thymian ist sicherlich auch lecker und wäre sicherlich ein ebenso heißer Favorit für den Borretsch. Aber grüne Soße mit Rosmarin, das wird spannend.
Also Rosmarin ist ja eigentlich ein Kraut, was erwärmt. Man gibt ja so Bäder zum Beispiel, wo du drin im Rosmarinbad baden
grüne
kannst.
Grüne Soße-Bad. Genau. Kommen jetzt neue Anwendungsgebiete.
Für die Haut und für die Entspannung und stressfreies Frankfurter Leben.
Weil grüne Soße mit Rosmarin, das geht glaube ich nicht. Kann man nicht essen. Das ist
ja, komm, sei nicht so vorteilhaft. Wir probieren es einfach mal. Ich mein, aber klar, wenn ich jetzt zum Markt laufe und stehe am Marktstand und sage, ich möchte gerne bitte die hessische grüne Soße, nicht die europäische grüne Soße-Packung.
Oh, interessant.
Ja, weil ne, es wird ja bestimmt welche geben, die sagen, nee, wir wollen kein Rosmarin drin. Und die anderen sagen, oh ja, probieren wir es mal. Also man muss das dann in Zukunft sozusagen klarer definieren.
Ja, und grüne welche Soße grüne auch Soße. Für die Pizza, das passt jetzt auch. Kann man doch verschiedene Sachen machen. Ne? Ja.
Was gibt's denn noch so für Neuigkeiten?
Wir haben was, das finde ich selber sehr interessant. Und zwar, Google hat sich hier was Neues mit Google Maps einfallen lassen. Und zwar kann man heute, links unten gibt's heute einen neuen Button bei Google Maps. Und man kann aus den altbekannten oder nicht bekannten Straßenkarten, kann man Pac-Man heute spielen.
Also ich gehe da rein. Hab dann die Frankfurter Stadtkarte, die Stadtmap,
genau,
und kann
genau.
dann
unten links den
unten
Button.
Links den Button und kann mich sozusagen durch die schöne Aussicht über die Schützenstraße rüber hoch zur Kurt-Schumacher irgendwie durch
durch Frankfurt
pecken,
fressen.
Pecken,
fressen. Pecken, mecken, hacken.
okay, yeah, sehr gut.
Das ist eigentlich sehr lustig. Also
wahrscheinlich würde ich die ganze Zeit über die Fischertstraße rein und rausfahren, damit ich die große Arbeitslosen auffresse, die bevor sie in die Arbeitsamt reingehen wollen.
Ja,
nein, Quatsch. April.
Aber Pac-Man auf Google Maps ist schon toll. Also die Leute, die Kommentare, die freuen sich alle riesig drüber. Und ich denke, Frankfurt bietet doch interessante Karten dafür. Genau.
Wir lernen neue Straßennamen kennen.
Ja, auf jeden.
Vielleicht auch irgendwelche historischen Orte, die wir noch nicht kennen, können wir dann mit Pac-Man dann rausfinden, entdecken. Ja, sehr schön. Wow, das ist ja toll. Also bei Google Maps könnt ihr heute Pac-Man spielen, und zwar in eurer Stadt oder einer fremden Stadt. Oder ihr fährt einfach nach Tokio mit dem Google Map und spielt Pac-Man.
Ah, übrigens, Tokio, Japan, da gibt's auch was von Google heute. Den Google Panda haben sie eingeführt in Japan. Es gibt jetzt so einen Panda, der beantwortet all deine Fragen über all das, was du schon immer wissen wolltest. Genau. Der Google Panda in Japan.
Also wo wächst der Tofu zum Beispiel? Oder wie werden Wale gefangen? Oder oder wie retten wir alle Fukushianer?
Ja, das ist natürlich auch Fukushima übrigens. Es gab jetzt eine neue Explosion, das kam heute Morgen. Es ist jetzt das nächste Kraftwerk explodiert. Und genau, auch diese Bilder sehen sehr eindrucksvoll aus. Und das heißt, wie immer, alles ist sicher in Fukushima.
Ja. Ja, alles ist sicher. Aber wenn es nicht sicher ist, dann können Sie auf jeden Fall bei einigen bekannten Versicherung Ihre Sicherheit abschließen. Das heißt, wenn Ihnen was passiert, wird die Versicherung dann zahlen.
Wie die Strahlenversicherung. Man strahlt vor Glück. Genau.
Ja, die Strahlenversicherung.
Ja, es ist Strahlenmenschen. Ist schon traurig, aber nur gut.
April. April.
Zynismus. Ist teilweise auch schwer. Also es ist die Welt bietet doch einiges Trauriges heutzutage. Mhm. Wobei, da haben wir was anderes. Mein Fernbus übernimmt die Deutsche Bundesbahn. Also das heißt, mein Fernbus hat es geschafft, zum ernsthaften Konkurrenten der Bundesbahn zu werden. Und da die Bundesbahn ja in den letzten Wochen einen dramatischen Kursverfall erleben musste, konnte nun mein Fernbus.de die Bundesbahn kaufen in einer Nacht- und Nebelaktion. Ja, der deutsche Staat ist entsetzt. Wie konnte das passieren? Noch vor dem Börsengang. Die haben da eine Lücke gefunden, wie sie da an die Aktien rankamen. Hat keiner mit gerechnet. Und jetzt gehört die Deutsche Bahn, mein Fernbus.de.
Ja, ich meine, wenn man sich überlegt, welche Preise mein Fernbus anbietet und die Deutsche Bahn oder die Bahn, die sind schon, ich würde sagen, so im 300-400% günstiger oder teurer, je nachdem, für welchen man sich entscheidet.
Ja, vor allem bei den Tarifen durchzuschauen bei der Deutschen Bahn ist schwierig, ja. Also das ist schon eine höhere Aufgabe, also da durchzublicken. Vor allem, wenn die eigenen Angestellten nicht mehr das Tarifchaos durchblicken, das finde ich ja am erstaunlichsten, dass man derartiges veranstalten kann.
Mir ist letztens was eingefallen, ich war hier in Frankfurt unterwegs mit der U-Bahn und mit der U-Bahn bin ich dann an der Haltestelle Willy-Brandt-Platz sozusagen vorbeigefahren und die Durchsage in der U-Bahn hieß Willy-Brandt-Platz Europäische Zentralbank und da war ich etwas wirklich verwirrt, weil ich dachte, wie hat das VGF nicht mitbekommen, dass die Europäische Zentralbank umgezogen ist oder was war da? Ich war etwas verwirrt, ja, aber ich dachte, das stimmt ja gar nicht mehr. Die Europäische Zentralbank ist da ja nicht mehr. In diesem Gebäude werden jetzt der Untersuchungsausschuss, nenne ich mal jetzt, oder die Überwachung sich hausieren, platzieren. Das heißt, da kommen die Menschen rein, die die Banken zukünftig in Europa ja beobachten, berechnen. Die werden einfach schauen auf die Finger der Banker, was sie so machen.
Ah, da kommt die Bankenaufsicht in die alte EZB. Okay, das wusste ich jetzt auch nicht.
Genau.
Wusste nur, das Gebäude wird weiterverwendet. Mhm. Es gibt ja auch eine Klage jetzt der Mitarbeiter der EZB gegenüber dem EZB-Rat. Und zwar haben sie sich beschwert, dass das Rotlichtviertel jetzt nicht mehr direkt neben ihnen liegt und dass die Vergnügungen dieses Viertels nicht mehr vergünstigt über den EZB-Tarif, auch sehr bekannt im Rotlichtviertel, für sich in Anspruch nehmen können. Und die klagen jetzt, dass sie letztendlich im EZB, im neuen Bereich, auch sozusagen auf ihre Vergnügungen des Rotlichtviertels nicht verzichten müssen für günstige Tarife. Das heißt, es gibt jetzt wahrscheinlich eine Außenstelle des Rotlichtviertels in der neuen EZB.
Wow. Also ich meine, die haben sich da jetzt so ein bisschen auch selbst irgendwie in die Finger reingedrückt, weil vor der EZB war eigentlich so einer der ältesten, ich sag's mal, wie nennt man sowas? Bordelle und Vergnügungshäuser?
Amüsements.
Das Ding haben sie halt eben, und zwar das wunderbare, schöne, alte Sudfass, das ist über 40 Jahre, noch länger, unten am Main gab, das haben sie denen einfach vor der Nase abgerissen.
Daher haben sie schon darauf gefreut.
Ja, und jetzt?
Das ist
gar nichts.
Ja, also die Zeiten sind ja auch vorbei, dass auch EZB-Mitarbeiter ihre Vergünstigungen gestrichen bekommen. Also man hätte nicht dran gedacht, aber vielleicht im Zuge der Blockupy-Proteste, dass es so eine Art Schamoffensive der EZB ist, um zu zeigen, guck doch mal, auch wir müssen sparen, auch wir schnallen den Gürtel enger.
Ja, das ist doch mal eine Geste.
Ja, auf jeden.
Sehr schön. Ja, das sind ja tolle Nachrichten heute. April, April, April. Und ihr seid hier beim ABS-Magazin 91.8 MHz auf Radio X. Und wenn Sie Kabel haben, dann ist es 99.85. Und wir hoffen, dass wir heute an dem 1. April euch einige tolle Nachrichten hier rüberbringen können, wollen und auch werden in Zukunft. Wir beschäftigen uns hier mit verschiedenen Themen zum Arbeit, Bildung und Soziales. Da ist natürlich Europäische Zentralbank, Blockupy war es vor ein paar Tagen. Wir berichten über wem gehört die Stadt. Wir berichten über Arbeitstarife, Gewerkschaften, genauso wie auch ABG Holding, die sich sehr bemüht, auch in Zukunft hier soziale und autonome Häuser den Bürgern der Stadt Frankfurt auch ja zur Verfügung zu stellen. Ja, ABS Magazin jeden Mittwoch, 16 bis 17 Uhr. Ihr habt richtig eingestaltet. Bleibt bei uns. Wir werden noch einiges heute berichten und wir werden auch im Laufe der Sendung noch einen Telefonhörer hier haben und hoffe, dass das alles hier klappt. Wir haben natürlich noch einige tolle, schöne und vielleicht auch interessante oder auch weniger interessante, je nachdem müsst ihr selbst entscheiden, wenn es euch nicht gefällt hier bei uns oder wenn es euch auch ganz, ganz gut gefällt. Würden wir uns freuen, einfach einen Chat von euch zu bekommen über unsere absmagazin.de Seite. Da geht ihr auf den Chat, da könnt ihr Namen eingeben und könnt uns dann irgendwas schreiben, was auch immer ihr wollt. Ja, ich würde mich freuen und mal gucken, was da so passiert. Ja. Das jetzt mal. Was gibt's für News noch, Jan? Gibt's da noch irgendwas Tolles
heute? Auf jeden. Die Welt ist voller toller Dinge, die passieren. Und zwar, das ist das westantarktische Eisschild ist dabei abzugleiten ins Meer und das könnte sein, also es neueste Berechnungen ergeben. Die Strömungen haben sich verändert im Meer und zwar warmes Wasser dringt unter das westantarktische Eisschild und wer sich da ein bisschen mit auskennt, der weiß, dass ein Großteil des westantarktischen Eisschildes unter Wasser liegt, also auf dem Sockel, auf dem Fels.
Okay.
Und da die wichtigen vorgelagerten Gletscher am Wegbrechen sind, haben sich jetzt die Eisbewegungen beschleunigt und von unten dringt vermehrt warmes Wasser zwischen Fels und Eis. Das heißt, es kann sein, dass in den nächsten Jahren das westantarktische Eisschild ins Meer abgleitet. Und es könnte heißen, dass wir einen Meeresanstieg in den nächsten 20 bis 30 Jahren bekommen von 1,5 bis 2 Metern.
So viel.
Ja, das ist westantarktische Eisschild ist schon ein bisschen Masse. Das ist nicht so wenig. Ah. Das ist irgendwie, was ein Fünftel von der Antarktis oder sowas. Das Eis ist nicht ganz so hoch dort. Die ganze Antarktis werden so 30, 40 Meter, sagt man immer so. Und das Beste an arktischer Eisschild ist sozusagen die Seite der Antarktis, die halt am Abschmelzen ist, während der Rest eigentlich eher nicht am Abschmelzen ist, weil da sind die Eismassen bis zu 3000 Meter hoch, aber die Westantarktis ist was ganz anderes, die sind auch niedriger, ich glaube nur 1500 Meter ist das Eis hoch, das heißt ganz andere Bedingungen. Und genau, das ist, es wurde schon lange befürchtet, dass das arktische Eisschild, das westantarktische Eisschild abbrechen könnte, ins Meer gleiten könnte, und jetzt hat sich's dann doch bewahrheitet. Es hat sich in den letzten 2-3 Jahren immer deutlicher abgezeichnet, und jetzt ist man eigentlich relativ sicher, damit über Satelliten und Schwerkraftsveränderungen hat man feststellen können, dass das Ding in Bewegung geraten ist.
Interessant.
Also, da werden ein Haufen Großstädte an den Küsten baden gehen, denke ich mir. Also
Tokio, New York und London, das
ja,
sind die Städte, die wirklich, also, und Hamburg.
Ich denke mir so, es macht Sinn, sich Kiel, in der Nähe
Rostock.
Von Bremen sich jetzt Land zu kaufen, weil da vielleicht der neue norddeutsche Strand, das könnte dann steigen, also der Preis. Ne? Also Strand ist halt teurer wie normales Land. Also jetzt hat man schon Möglichkeiten, um das zu nutzen. Also Gewinn bringen, ne?
Es gab ja einige Länder, die natürlich aufgeschaufelt haben. Das heißt, die haben Sand und Erde geholt an, zum Beispiel beim, nicht in Hongkong, wo war das? In Singapur, genau. In
War das nicht Flughafen? Nee.
In Singapur haben die die komplette Küste aufgebaut mit Sand und haben es auch nochmal betoniert. Also die haben sozusagen noch Land erweitert und höher gemacht, damit natürlich das steigende Wasser nicht über das Land fließt.
Ja,
das ist interessant.
Das kann schneller bauen.
Wir haben nur keinen Sand, habe ich mir sagen lassen. Ich habe letztens einen Bericht gesehen.
Bausand, gell?
Genau, es gibt keinen Sand. Also wir können auch keinen Wüstensand nehmen, zum Beispiel, um zu bauen, weil dieser Sand ist nicht geeignet, um zu bauen.
Zu grobe Körnung.
Ja, der ist nicht nur zu grob Körnung, er kann sich nicht binden lassen. Das ist was anderes wie Sand. Das heißt, da ist die Frage, wenn, also die Wüste, die fliegt ja auch, die schwebt da auch vor mir. Die ist ja nicht so, dass der Sand wirklich bleibt, wie zum Beispiel am Strand von Mallorca oder La Palma, wo dann der Sand bleibt.
Ach so, dann fliegt er weg, das ist das Vorschlag.
Genau,
eigentlich. Das ist
ja eigentlich interessant.
Ich schon nie drüber nachgedacht.
Ja. Also nicht nur Sand oder Gletscher, sondern auch der Sand
fliegt weg.
Fliegt weg. Gletscher.
Wir brauchen jetzt ja einen Haufen Mauer, weil wenn das der westantarktische Eisschild abbricht und ins Meer halt reinrutscht, 1,5 bis 2 Metern, das brauchen wir schon, also schon viel Mauer weltweit jetzt. Ne? Ja. Also die ganzen Küsten zu befestigen nächsten Jahre, das wird nicht einfach werden. Und die Kosten.
Die Kosten, ja.
Kosten.
Ja, wir machen eine kurze Pause und sagen bis gleich. ABS Magazin, hier bei Radio X 91.8 MHz, seid gegrüßt am 1. April 2015. Wir haben uns überlegt, auch ein paar Nachrichten an euch weiterzugeben, die uns eigentlich alle verwirren und wir gar nicht mehr bewegen. Und wir wissen gar nicht so richtig, inwieweit wir da jetzt was glauben sollen oder nicht glauben sollen. Und es ist so ähnlich wie bei der Presse. Also wenn ich oft Sachen lese, lese ich unterschiedliche Artikel zum gleichen Thema und ich habe unterschiedliche Informationen bekommen und bin manchmal sehr verwirrt und weiß nicht genau, was ist denn jetzt wirklich, oder haben die was vergessen oder haben die was weggelassen, warum haben die anderen mehr, die anderen weniger. Und dann sieht man auch in gleichen Zeitungen auch gleichzeitig dann irgendwie den gleichen Artikel.
Ja, oder denkt, warum schreiben alle zum gleichen Thema das Gleiche? Das ist auch verwirrend, das ist je nachdem so, ne? Das ist teilweise nicht zu durchschauen.
Ja, und deshalb wissen wir auch nicht, was wir so richtig glauben sollen. Das ist echt irre, alles so da draußen.
Und eins der Sachen, die mich heute am meisten bewegt haben, als ich schon die Nachrichten so durchforstet habe, so nach wahren und falschen, ist, in Island hat es einen Volksumsturz gegeben. Und man weiß ja, in Island gab es
Volksumsturz?
Ja, also die haben letztendlich ihre Regierung entmachtet. Und man weiß ja so die Vorgeschichte von Island mit Bankenrettung und Schulden, die sie zurückzahlen sollten. Alle Austeritätspolitik haben sich dagegen geweigert, haben eine eigene linke Partei ins Rennen geschickt, die Macht übernommen hat. Und die haben letztendlich jetzt eine Internet-Verfassung gemacht, über das Internet eine Verfassung gemacht, eine neue Verfassung. Und diese Verfassung hat es halt auch ermöglicht, dass man sozusagen den Staat abschaffen kann und das Volk die Macht übernimmt in Form von basisdemokratischer Rätedemokratie. Mhm. So eine Art fluktuative Selbstverwaltung. Und man weiß ja auch, sie waren sehr weit, was die Internetrechte betroffen hat. Also so im Prinzip die Open-Source-Bewegung ist da auch sehr stark angesiedelt. Das Land hat nur 200.000 Einwohner. Das heißt, in den letzten Jahren sind sehr sehr viele Menschen aus dem Internet, also die sich im Netz engagieren, nach Island eingewandert. Und die haben ja zusammen mit der Bevölkerung gesagt, hey, wir brauchen diesen Staat nicht, der letztendlich uns nur immer weiter reinreitet. Wir können das auch selber. Oder anders ausgedrückt, so schlimm wie der Staat das macht, so schlimm wird mir nie.
Das heißt, wie stellt man sich das vor? Die gehen alle ins Internet, da gibt's eine Fragestellung. Wie entscheiden wir jetzt über die grüne Soße heute? Mit oder ohne Rosmarin? Und dann läuft dann die Befragung 10 Tage lang. Oder wie kann man sich das vorstellen?
Also wenn alle über alles entscheiden würden, würde es das ja selbst blockieren. Das geht eher so, dass es verschiedene Kompetenzebenen gibt. Und jeder Straßenzug verwaltet da dort sich jetzt selber. Mhm. Das heißt, die sind auch, und jedes Stadtviertel hat sozusagen ihre eigenen Gerichte sozusagen, wo man dann bei Straftaten selber entscheiden kann, was wird genau gemacht. Die haben sozusagen Arbeitskreise werden ausgelagert aus diesen Versammlungen, je nachdem, was es geht, auch teilweise durch Stadtreinigung oder Gesundheitswesen oder Justiz. Je nachdem, und es gibt halt immer Kommissionen, die werden ausgelagert, die entscheiden dann zu einzelnen Themen, wie Dinge gemacht werden, zum Beispiel wie Gesundheitssystem weitergeführt werden sollen, solche Geschichten. Und dann gibt es natürlich dann übergeordnete Themen wie islandweite Energieversorgung. Da diskutieren wiederum mehr Isländer mit. Je nachdem, was für ein Thema ist, wer davon betroffen ist, dementsprechend entscheiden da Leute mit. Und alle Prozesse sind halt offen. Und wenn ein Prozess halt schief läuft, dann gehen mehr Leute in den Prozess rein. Wie zum Beispiel Müllabfuhr funktioniert nicht. Dann wirst du dich auch irgendwann für die Müllabfuhr engagieren, weil du denkst, hey, ich habe keinen Bock auf den ganzen Müll vor der Haustür. Mhm. Und so läuft das jetzt dort seit, das haben wir jetzt letztendlich vor 2-3 Wochen angefangen. Und heute wurde es öffentlich, das ist sozusagen im Stillen abgelaufen, der Putsch. Die wussten auch genau warum, weil ich glaube, jetzt Island ist jetzt zum Staatsfeind Nummer 1 mutiert weltweit. Der erste Staat ohne Staat.
Wow.
Krass, oder?
Ja, das finde ich schon ziemlich heftig.
Ja, fortschrittlich.
Das heißt, wir können uns das anschauen, die nächsten paar Wochen, Monate, gucken, wie verhalten sich jetzt die Isländer, wie können wir, oder was können wir von denen lernen, wie können wir vielleicht in Zukunft handeln.
Genau. Wie regieren sich die Isländer in Zukunft jetzt selber? Brauchen wir eigentlich Staat?
Ja, brauchen wir einen Staat, ja. Für was braucht man denn eigentlich den Staat?
Das ist eine interessante Frage. Für was zahlt man Steuern eigentlich?
Es gibt schon ein paar Sachen, die natürlich über die sogenannte Steuer laufen.
Auf jeden Fall.
Straßenbau, Bildung, also unsere Lehrer und Erzieher werden von diesem Geld bezahlt. Unsere Pfleger für die Alten und für behinderte Menschen.
Solidarkassen auf jeden Fall, das ist sehr sinnvoll. Ja. Aber manche Budgets beim Staat fragt man schon, Verteidigungsbudget oder ist jetzt Entwicklungshilfe mit dem Außenministerium zusammengelegt worden ist und dementsprechend die Entwicklungshilfe wieder am Steigen ist, aber nicht für Entwicklungshilfe verwendet wird. Ja, so die Geschichten.
Ja, es ist interessant, dass halt auch in der Politik der Asylrechte hier in Deutschland ist es schon interessant. Also wenn man sich überlegt, wie kann man denn jetzt Flüchtlinge, die aus verschiedenen Ländern, also Afrika und den südlichen Teilen Europas beziehungsweise östlich Teil Asiens oder auch nördlichen Teil Afrikas hier nach Europa rüber wandern. Was wäre der Ansatz zum Beispiel, um das zu stoppen? Also wie könnten wir einfach in Zukunft vielleicht den Menschen in den Ländern, in denen sie leben, auch irgendwie ihnen irgendwelche Tipps zu geben? Ich meine, das haben wir ja die letzten 60 Jahre gemacht. Anscheinend hat es auch nicht so ganz geklappt. Warum kommen die dann trotzdem? Warum ist es in den Ländern so und wieso passiert das? Und vielleicht müssen wir es militärischer machen. Ne? Also so alles platt machen, hingehen, zeigen, wie es geht. So wie früher Kolonialisierung.
Einsätze, sehr beliebt heutzutage auf jeden Fall. Humanistische Interventionen. Ne?
Ich weiß es auch nicht. Ich bin natürlich auch...
Bomben für Menschenrechte, sehr effektiv auf jeden Fall.
Das wird jetzt ein bisschen absurd. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir gar nicht.
Wir drehen mal ab on air.
Ja, wir drehen ab hier beim ABS-Magazin. Wir haben natürlich auch immer ganz viele Theorien und ihr könnt euch vorstellen, dass in unserer Redaktionssitzung einiges an interessanten Ebenen immer wieder zum Vorschein kommen, wenn wir miteinander über Themen reden und was werden wir so die nächsten 6 Wochen machen. Beim ABS kommen immer sehr einfache Fragen und wir wollen natürlich auch einen Bezug immer zum Stadtregionalen, weil es ist ja unser Stadtradio, Radio X, und zu gucken, wie geht es uns, dass wir nicht so ganz weit weg in die Welt gehen, sondern doch hier bleiben, regional oder bundesweit oder europaweit, je nachdem. Und wir haben auch jetzt in der zweiten Hälfte unserer Sendung wollen wir dann doch nochmal bundesweit bleiben. Wir gehen jetzt nicht mehr nach Island oder sonst irgendeinem Pol. Wir bleiben hier und würden gerne über ein ja sehr eigenartiges Thema reden.
Phänomen, wollen wir es mal nennen.
Oder Phänomen in dem Falle, ja. Es geht um den NSU-Prozess, der jetzt schon seit einigen Jahren läuft.
Den mysteriösen Zeugenschwund.
Das ist es ist eine sehr irrsinnige Sache. Also jetzt seit einigen Tagen, also drei Tage sind seitdem wieder eine Zeugin verstorben ist, also tot in ihrer Wohnung aufgefunden worden ist, nachdem sie sie hatte einen Unfall mit dem Motorrad, sie hatte eine Prellung am Knie. Ist natürlich ins Krankenhaus, hat sich das auch alles anschauen lassen. Es gab anscheinend auch eine Behandlung, sprich Thrombose, dass man halt eben, wenn man so eine Knieverletzung hat, auch öfters sitzt und sich halt eben nicht so oft bewegt. Ist natürlich für einen 20-jährigen Menschen fast, ja, eigentlich unerklärlich, wenn jemand 20 Jahre alt ist. Thrombose kommt da nicht so schnell. Vor allen Dingen, wenn man eine Prellung hat. Hätte man einen Bruch, dann hätte man vielleicht liegen können. Aber so wird zumindest behauptet, dass die junge Dame halt eben durch diesen Thrombosefall eine sogenannte Lungenembolie bei ihr aufgetreten ist oder erlitten ist und dass sie durch diese Lungenembolie auch verstorben ist. Das sind jetzt erstmal die Tatsachen. Sie ist jetzt die dritte Tote, Zeugin, danke, die in diesem Fall NSU-Prozess ja zu Tode gekommen ist. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, es ist absurd irgendwie auf eine Art und Weise. Vor einigen Tagen auch, also bevor der Tod der Zeugin, die hieß Melissa M. ist überall, aber sie hat auch einen Nachnamen. Ich nenne sie jetzt erstmal Melissa M. Und bevor sozusagen ihr Tod eingetreten ist, gab es jetzt schon mal einen sogenannten Austritt. Und zwar hat die nordrhein-westfälische NSU Aussichtschefin ihren Rücktritt angekündigt. Das ist die Frau Nadja Lüders von der SPD. Das war jetzt vor einer Woche, hat sie dieses jetzt bekannt gegeben. Sie wolle die Arbeit des Ausschusses nicht durch eine Diskussion um ihre Person beeinträchtigen, teilte sie am Montag mit. Und vergangene Woche war bekannt, dass Lüders als Anwältin, übrigens 1999, in einem Kündigungsschutzverfahren einen Rechtsextremisten und späteren Polizistenmörder vertreten hatte. Daraufhin waren Rücktrittsforderungen an die Landtagsabgeordnete weitergegeben und Frau Lüders sagte dann sie habe keinen Hinweis auf die rechtsradikale Gesinnung ihres Mandanten damals gehabt. Das war damals 1999 und ihr Rücktritt, den sie jetzt angekündigt hat vor ein paar Tagen, ist aufgrund dessen, dass sie sagt, weil mich die Verdächtigung, die Beschimpfung und wahrscheinlich auch Beleidigung und Unterstellung im Internet zutiefst verletzt und getroffen hat. Kann ich mir gut vorstellen, wenn man natürlich in der Öffentlichkeit ist und was vertritt, dass es sowas natürlich auch passieren kann. Ne? Das kann ich mir gut vorstellen.
Auf jeden Fall. Den falschen Menschen gegrüßt und ruckzuck kommt man in so eine Spirale rein. Das ist immer die Frage halt. Ne?
Wie erkennt man denn eine Rechtsgesinnung eines Menschen? Also da müsste ich erstmal in tiefe Gespräche mit ihm eingehen, damit ich dann irgendwie merke, oh, der ist mir jetzt ein bisschen zu sexistisch oder antisemitisch oder schwierig.
Ich meine, es kommt ja keiner in ein Anwaltsbüro rein und sagt so, hallo, ich bin rechts und ich will, dass du mich vertrittst in meinem Arbeitsschutzklage. Das wird wohl so nicht passieren.
Nee, das wird es auf keinen Fall, ja. Ich habe natürlich jetzt einen Gast eingeladen, der konnte nicht kommen, wird aber wahrscheinlich die nächsten paar Minuten hier bei uns anrufen und ich würde ihn gerne dazu interviewen über diesen Tod von Melissa M., das die letzten 4 Tage eigentlich auch sehr aktuell in unseren Nachrichten drin steht. Und wir wollten ihn natürlich auch gerne fragen, was er dazu denkt. Und ja, wir warten erstmal auf seinen Anruf und solange erstmal für euch ein bisschen Musik. Ja, hier geht es jetzt weiter beim ABS-Magazin. Wir haben jetzt den Herrn Wolf Wetzel hier am Telefon. Ich begrüße erstmal ganz herzlich. Guten Tag, Herr Wetzel.
Ja, guten Tag, hallo.
Ja,
genau, der Hagel hat es möglich gemacht.
Der Hagel hat es möglich. Ja, wir haben es gerade gesehen, auch draußen, es hat gehagelt. Und das hat ein bisschen länger gedauert, bis du selbst erstmal zu Hause warst. Ich freue mich jetzt erstmal riesig, dass auch Zeit gefunden worden ist, um mal kurz über ein Thema reden, was natürlich an so einem Tag wie 1. April ein bisschen absurdum ist. Trotz allem sind es erstmal Fakten. Ich habe unseren Zuhörern gerade nochmal einen Überblick erstmal gegeben. Es geht um die dritte Zeugin, die jetzt im NSU-Prozess in ihrer Wohnung tot aufgefunden worden ist. Und darüber gab es jetzt einige Berichte in der Süddeutschen, in der Jungen Welt, in der FAZ, Spiegel Online. Einige haben da sich jetzt geäußert. Es sieht so aus, als gäbe es keine Anzeichen, dass irgendwelche Vergiftungen oder irgendwelche anderen manipulierten Ebenen zum Tode von Melissa M. geführt hat. Herr Wetzel, wie sieht es aus? Was sagen Sie denn dazu? Wie kann man das so jetzt nehmen? Es ist schon ziemlich absurd, ja.
Nein, ich meine, deswegen, es passt eigentlich zum 1. April, also weil unglaublich viele Sachen kann man, wenn man noch ein bisschen Ironie hat, aber hier sterben ja Leute, ne? Mhm. Also erst sterben 10 Migranten, die Polizei mit Gewissenhaftigkeit und mit unglaublicher Präzision und wissenschaftlich untermauert ins ausländische Milieu abgelegt hat, 10 Jahre lang. Dieselbe Polizei, dieselbe Wissenschaft, die 10 Jahre lang trotz über 40 V-Leute im Umfeld der NSU von NSU nichts gehört, nichts gewusst zu haben wollen. Das kann man am 1. April irgendwie aussprechen und dieser Irrsinn, und ich meine, das ist natürlich nicht mehr so spaßig, wenn nach den Morden aus rassistischen Motiven die Mordserie fortgesetzt wird an Zeugen, die über diese Morde etwas aussagen könnten. Und das macht natürlich auch ein bisschen deutlich, um was es denen, die das verdecken wollen, über den 1. April hinaus, worum es denen geht. Und von daher natürlich, ich wundere mich nicht, Lungenembolie nach einem Sportunfall, das wissen alle Fußballerinnen, da stirbt man.
Mhm. Kann passieren.
Also das ist eine bekannte Erkrankungsverlauf. Mhm. Man hat eine kleine Prellung im Knie, und das endet dann in Lungenembolie. Da wird es Wissenschaftler, da wird es Untersuchungen geben. Ich meine auch das, sozusagen der Glaube an die Wissenschaft, ne? Also als wäre das etwas anderes als das, was die Polizeiermittler 10 Jahre lang gemacht haben, mit und ohne Wissenschaft, als ständen die nicht auch in einer gewissen Abhängigkeit zu Florian Heilig, ne? Der zuvor Getötete. Da gab es auch sehr viel Wissenschaftliches. Jetzt muss immerhin wenigstens die Todesursache des Ermittlungsverfahrens neu aufgerollt werden. Also mir bleibt die Worte im Mund stecken und das Spiegel bis Frankfurter Rundschau, die ja 10 Jahre lang mit die Toten ins ausländische Milieu gelegt haben, keine kritische Frage an Ermittler hatten, an die Polizei und Staatsanwaltschaft, die sich danach geschworen haben, dass sie kritischer sind und heute genau dasselbe wiederholen. Das haben sie übrigens auch bei Florian Heilig. Also ich gehörte zu den wenigen Verschwörungstheoretiker, Wahnsinnigen, also so bis knapp kurz vor der Anstalt, die gesagt haben, angesichts dessen, was passiert ist, ist es völlig unglaubwürdig, dass Florian Heilig sich umgebracht hat, abgesehen davon, dass ich zu denen gehört habe, die Familie befragt haben, die Ermittler, haben die Familie nie befragt. Sie haben auch die Befreundin nicht befragt. Also von daher...
Völlig schlampig ermittelt so.
Ich meine, wenn man Liebeskummer als Todesursache... Also ich meine, das ist...
Gab es ja in der Poesie, gibt es ja sehr oft solche Momente.
Das ist die häufigste Todesursache der Poesie.
Ich finde, ihr seid ziemlich lustig drauf. Ja, gut. Aber gut, genau, also in der Poesie sterben Leute auch. Ich meine, dieser Florian Heilig, als der Zeuge davor, der gestorben ist, soll aus Liebeskummer gestorben sein.
Der hat sich verbrannt, gell? Im Auto hieß es dann.
Ja, genau. Also der hatte erst Liebeskummer. Und dann hat er sich gedacht... mache ich es mal ganz schlimm und verbrenne mich. Ich war so schockiert über die Ereignisse, habe daraufhin die Familie kennengelernt und die Umstände und die Ermittlungsakten. Und dann stößt man also auf was ganz Banales. Bei Liebeskummer, ne? Das ist also, wenn das heterosexuell strukturiert ist, dann geht es um eine Freundin, ja, die gab es, nur die wurde nie befragt.
Okay, das ist auch
also
gut.
Da muss man bis nach Nordkorea gehen und wahrscheinlich ist Nordkorea da im Umgang mit fingierten Ermittlungen geschickter. Also wenigstens bieten sie eine Freundin auf. Mhm. Und ich meine, das Schlimmste ist, diese Freundin bestätigt, dass es Mordgründe sind. Dass sie an den Selbstmord nicht glaubt.
Wie ist das eigentlich? Alle drei Zeugen, es gab ja noch einen dritten, der ist ja auch gestorben, sind immer vor ihrer Aussage gestorben. Also nicht irgendwie so, keine Ahnung, sondern so vor der Aussage plötzlich dann verstorben.
Ja, also genau, der Thomas Richter, der war nicht ein ehemaliger, sondern dadurch, dass er ja staatlich finanziert wurde, konnte er daraus eine Lebenslaufgeschichte, also ein Lebenswerk machen. Der war bis zum letzten Moment ein Neonazi plus V-Mann, besser bekannt unter dem Namen Corelli. Mhm. Der sollte befragt werden, weil er einer der wichtigsten Zeugen wäre, die beweisen können, dass staatliche Behörden alles waren, nur nicht blind. Also dieses beliebte Erklärungsmuster, die Polizei sei auf dem rechten Auge blind. Es gibt kein blödsinnigeres Bildnis, weil noch nie konnte der Verfassungsschutz mit über 40 V-Leuten so gut sehen, wie in dieses neonazistische Umfeld. Und Corelli war sozusagen an der Spitze sozusagen dieses neonazistischen Organisationsstrukturen. Er war mit im Ku Klux Klan, der in Schwäbisch Hall bis nach Heilbronn, bis in die Polizei hinein eine Rolle spielt, eine führende Rolle. Er war die Topquelle des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Er könnte natürlich viel erzählen, worüber der Verfassungsschutz 13 Jahre nichts wusste. Es hört an Absurdität nicht auf.
Okay, also ich meine,
Der sollte dann in München, ist er geladen worden, nach vielen Widerständen, weil eigentlich wollte das in München niemand, weil der Prozess sollte eine völlig andere Richtung gehen. Ja, es wurde dann doch erwürgt, dass er vernommen wird. Daraufhin starb er.
um mal beim 1. April zu bleiben, es gibt ja Theorien, nach denen der Verfassungsschutz letztendlich die rechte Szene und NPD aufbaut, also eine Art Aufbauhilfe leistet. Kann man da sagen, das ist schon irgendwie.
Ich hatte gerade auch so ein Gespräch. Wenn ihr dafür Material und Unterlagen, also ich würde euch die nicht einladen wollen, ne, aber es gibt eine neofaschistische Fraktion, die genau das, was NSU gemacht hat, immer unterstützt haben, immer ideologisch mitgetragen haben, aber sie möchten mit den Morden nicht in Verbindung gebracht werden, vor allem irgendwie, wenn es schief geht. Und da gibt es einen ganzen Haufen von Elsässer, der Name sagt manchen was, der hat auch so eine Zeitung kompakt, bis hin zu Fatalist und NSU League, die sind online tätig. Aha. Eine Mischung aus Ultrarechten und Neofaschisten.
Und so Verschwörungstheorien und alles drum und dran.
Ich finde ja immer mit diesem Wort Verschwörungstheorie,
ich mag's auch nicht.
Es gibt viel zu viele Praxen. vor denen die Linke Angst hat wie noch irgendwas. Also sie soll sich erstmal mit den Praxen von Verschwörung beschäftigen, bevor sie eine Ahnung entwickelt über Theorie, wovon die Linke unglaublich wenig Ahnung hat, weil das ist nun mal nicht ihr Metier, auch zu Recht.
Im Prinzip ist das das praktische Geschehende, also die Herangehensweise, die Instrumente, die verwendet werden, sozusagen.
Ja, also wenn ich etwas verdecken will, und ich meine die Gladio, ne, der Aufbau von, also die Bewaffnung von Faschisten in 50er, 60er Jahren durch den Bundesnachrichtendienst, was heute sozusagen schlichte eine Nachricht von der Bundesregierung wert ist. Ja, wir haben das abgeschaltet. Ich meine, das kann ja nicht öffentlich, ne, und mit der Linken besprochen werden. Ja,
absolut.
Das kann auch im Parlament nicht besprochen werden. Das muss also verdeckt aufgebaut werden. So, und dafür brauchst du, wenn du noch an Demokratie glaubst, eine verschwörungsfähige Struktur, die abgeschottet jenseits parlamentarischer Kontrolle agiert. Mhm. Und wenn der Verfassungsschutz an Tatorten dabei ist, wenn der Verfassungsschutz oder Geheimdienste bei Heilbronn 2007 bei dem Polizistenmord, sagen wir vorsichtig, mit zugesehen haben und protokolliert haben, dann ist es ungünstig, wenn man das öffentlich darlegt. Sondern dafür braucht man einen verdeckten Apparat.
Ich meine, im Prinzip sehen wir ja letztendlich nichts anderes wie sozusagen den Schatten von der Funktionsweise oder der Existenz von Parallelstrukturen. Man kann ja nicht genau jetzt wissen, wie es jetzt genau beschaffen ist, aber wenn man sieht, was da so passiert und was wie Ermittlungen verhindert werden auf allen Ebenen, Zeugen plötzlich verschwinden, Nachrichten es nicht als Thema aufgreifen etc. pp., ist schon interessant, wenn man darauf auf irgendwelche Parallelstrukturen schließt. Ja. Ne?
Für mich wäre auch die Frage, wie könnte das denn jetzt weiterlaufen? Also ich meine, wir haben jetzt diesen NSU-Prozess, es sind jetzt einige Zeugen verstorben, auch sehr absurd, aber wie kann denn so ein Prozess denn weiterlaufen? Also es gab jetzt den Dati-Fall, jetzt ist die nächste aus dem Aufsichtsausschuss auch abgetreten, genau zurückgetreten oder worden, je nachdem, wie man das sehen mag. Wie kann denn so ein Prozess überhaupt in Zukunft weiterlaufen? Nimmt man das jetzt noch ernst oder gibt es da jetzt noch irgendwie noch Basis, dass man sagt, wir beenden das irgendwann mal, damit irgendwie Menschen entweder dafür für ihre Taten auch irgendwie zur Rechtfertigung gezogen werden oder wie kann sowas denn aussehen? Also ich finde es momentan sehr schwierig, weil je mehr man Zeugen irgendwie reinholen will, kann die Zeugen sagen, nee, ich mache keine Zeugenaussage, es geht ja um mein Leben. Ich falle irgendwie hin, habe mir Knieprellung und kann dann an Lungenembolie. Ich bin ja jetzt ganz frech.
Herzinfarkt fehlt noch.
Genau, aber du hast den Verlauf deiner, das ist so eine Kurzbiografie, gut beschrieben, genau. Fällst hin, kriegst eine Lungenembolie, stirbst und alle sagen, meine Güte, wie traurig.
Wie jung,
also das war so unnötig.
Danke
und so schade, aber ich drück dir auch mein Beileid aus. Nein, Scherz beiseite. Das größte Problem ist, natürlich ist es eigentlich offensichtlich. Also wenn du jeden Ermittler, und eigentlich mache ich ja nichts anderes als das, was in den Lehrbüchern der Polizei oder der Kriminalistik steht, ne? Ich nehme die Spuren, die noch da sind, die Indizien, leg das zueinander und du kommst immer zum Ergebnis, dass das, was in München verhandelt wird, an Absurdität nicht zu überbieten ist. Ich meine, eine terroristische Vereinigung, die Generalbundesanwaltschaft zu 3 Mitgliedern verdonnert, ist natürlich an Absurdität nicht zu überbieten, vorausgesetzt, die Generalbundesanwaltschaft hat sie nicht gegründet, wovon ich tatsächlich ausgehe. Also hat sie auch keiner. Und wenn sie gleichzeitig 10 Jahre keine Ahnung hatten, dann können sie doch nicht 2 Wochen genau 3 Mitglieder finden.
Und Sie wissen es auch genau, dass es nur 3 Mitglieder waren.
Genau,
ne?
3.
Ganz sicher, 3.
Genau, nicht 10, nicht 15.
Nee, 3.
So. Und alle wissen, an jedem Tatort waren mehr als die drei. Ne? Also Beate hat ordentlich, also in nationalistischer Grundhaltung Haus und Hof gehütet. Mhm. Also ich finde, da ist sie wenigstens irgendwie Hitlers und dem faschistischen Vermächtnis gerecht geworden. Okay, die zwei Jungs haben das gemacht, was ihrer Ideologie entspricht. An keinem Tatort ist es verifizierbar und Heilbronn natürlich ganz besonders gravierend. Es wissen alle, es waren 4 bis 6 Leute daran beteiligt. Ne? Wenn man jetzt die NSU mit 3 nimmt, dann kann man mit Mathematik in der ersten Klasse zu dem Ergebnis kommen, irgendwas stimmt nicht.
Ich finde es einfach nur erschreckend. Vor allen Dingen, dass dann die Opfer drangsaliert worden sind. Das finde ich, das ist an Zynismus nicht mal zu überbieten, auch in der Geschichte.
Aber nochmal, weißt du, zu deiner Frage, wie könnte das enden? Ich meine, das Wichtigste wäre eigentlich, dass eine Linke, also deren eigentliche Aufgabe sollte doch das sein. Also wenn man die Aufklärung dem Staat überlässt und ansonsten sozusagen nur erschrocken ist, ne? Oder gelangweilt, oder es gibt mir ganz kluge Antifas, die wussten alles von Anfang an und gehen dann noch weiter weg von den Umständen. Also wenn man das dem Gericht überlässt, den Ermittlern überlässt, dann macht man natürlich ganz grundsätzlich einen Fehler, weil ich glaube, das sollte eigentlich in so einem antifaschistischen Selbstverständnis inklusive sein. Also diesen Polizei, den Ermittlern und dem Gericht unter den historischen Bedingungen, die wir ja auch aufreißen könnten, das nicht zu vertrauen und eigene Ermittlungen, eigenen politischen Druck aufzubauen und zu sagen, das nehmen wir nicht länger hin, also nicht nur am 1. April, sondern prinzipiell, das nehmen wir nicht hin, wie hier einmal, also zum einen Menschen umgebracht werden, zum anderen ein ganzer Apparat an Ermittlern dazu da ist, alles zu vertuschen, die Familien, die Opfer zu kriminalisieren und jetzt mit dem Apparat, den es in Deutschland gibt, nicht in der Lage ist, Zeugen zu schützen, sondern genau das Gegenteil an Signal verbreitet. Mhm. Wer hier in diesem Prozess möglicherweise aussagt oder im Untersuchungsausschuss, der riskiert sein Leben. Also es ist das Gegenteil von Aufklärung, sondern es ist ein Aufruf an alle Zeugen, sich nie mehr zu melden, weil in diesem Land, in Baden-Württemberg nicht und in Bayern schützen wir nicht Zeugen, sondern wir liefern bestenfalls medizinische Befunde, mit denen wir fein raus sind. Das ist irre.
Ja, so. Wir sind auch fein raus, weil wir haben nur noch ein paar Sekunden, Herr Wetzel. Ich bedanke mich vielmals erstmal für Ihren Beitrag. Es gibt auf jeden Fall erstmal den nsu-watch.info. Das ist jetzt eine Seite, wo unsere Zuhörerinnen beobachten können. Es gibt aber auch ein WordPress, da kann man vom Herrn Wetzel auch Berichte zu NSU oder überhaupt im Allgemeinen das, was Sie schreiben, sich nochmal informieren. Und das war WordPress.
Wolf Wetzel.
Wolf Wetzel.
Und Punkt WordPress.
WordPress. Ja. Dann sage ich erstmal vielen, vielen Dank. Alles Gute Ihnen.
Ja, gleichfalls.
Und
bis zum 2. Mai, bis zum 2. April, ja.
Genau.
Ja.
Bis dahin und wir sagen gleich. Dankeschön.
Auf Wiedersehen.
Schönen Tag Ihnen.
Tschüss.
Tschüss.
Okay, tschüss Jan. Ciao.
Ja, das war's jetzt erstmal mit dem ABS-Magazin. Ich sage vielen Dank, übergebe direkt hier meinem Kollegen vom Hörnerv. Der bereitet sich gleich vor. Wir hoffen, ihr hattet heute Spaß mit uns. Wir hatten schon viel Freude mit Ernsthaftigkeit, gleichzeitig auch mit Albernheit.
April, April.
April, April. Bis dahin, ciao.